Ja, herzlich willkommen zum Mikrotext-Podcast heute mit Dimitar Gücete. Und ich freue mich wirklich, wirklich sehr, dass wir beide hier mal zusammen vor meinem Aufnahmegerät sitzen. Und hier in Berlin, in meiner Küche.
Hallo, Nicola.
An einem, sagen wir mal, sehr verregneten Februartag. Und ja, du bist gerade hier, weil unser Deutschlandmärchen, dein toller Roman, über den wir heute sprechen wollen, wir sprechen bestimmt auch über ganz viele andere Sachen, aber weil der gerade als Bühnenfassung im Gorki geprobt wird. Und vielleicht magst du auch ganz kurz sagen, weil du bist ganz beseelt von der Probe gekommen gestern, glaube ich. Es gibt viel Musik und was kann man da erwarten im Gorki? Wie wird als Buch auf der Bühne zu hören sein?
Dazu kann ich leider nicht viel sagen. Gestern war der erste Probetag und der Text kommt unter Regie von Hakan Savaşmıcan auf die Bühne im Maxim Gorki Theater. Aber das alles, was ich gestern gesehen und gehört habe, die gesamte Dramaturgie, Kostüm und Bühnenbild, besonders die Schauspielerinnen, das hat mich schon beseelt und ich habe sehr glücklich die Probebühne gestern Abend verlassen.
Du darfst wahrscheinlich noch gar nichts sagen, das ist alles noch so ein bisschen geheim,
nein,
ne?
Nein,
Mist!
Nein, weil ich kenne ja diese ganze Dynamik im Theater,
ja,
und da kann sich jeden Tag was ändern.
Ja, ja.
Was heißt jeden Tag, jede Minute, jede Sekunde. Aber es war ein sehr schöner Anfang und viel oder sehr wichtig ist auch, dass man sich als Autor verstanden fühlt. Und das Gefühl hatte ich gestern.
Ja, also alle, die das jetzt hören, sollen gleich schauen, ob das Stück im Gorki schon läuft, noch läuft oder wieder läuft. Dann
ja.
Werdet ihr sehen, was aus unser Deutschlandmärchen geworden ist.
Was ich aber noch dazu sagen kann, also es ist ein Theaterstück, aber es wird auch eine alte Tradition, die in Berlin sehr verhaftet war, Casino. Wie nennt man das? Also ja, Musikstätte in Berlin, wo sehr viel orientalische, türkische Musik gespielt und dazu getanzt wurde. Also davon werden die Zuschauer auch ja, ein bisschen angeboten bekommen.
Ja, Musik spielt ja in deinem Buch auch eine sehr große Rolle, beziehungsweise diese Gastarbeiterwelt, die wir kennenlernen bei unser Deutschlandmärchen. Es ist ein Roman, der sehr vielstimmig erzählt von der, sagen wir, ersten Generation der türkischen Gastarbeiterinnen, sagen wir mal so, die nach Deutschland gekommen sind, aus der Sicht des Sohnes erzählt. Mhm. Und da sind dann eben so Szenen, wie der Sohn dann Kassetten unterm Ladentisch kauft und die Musik ihm sozusagen eine eigene Welt auch eröffnet, die anders ist als diese Welt der doch harten Arbeit und auch der schweigenden Eltern, die sozusagen mit der Arbeit sehr beschäftigt sind. Ich wollte jetzt einfach kurz noch ein Bild aufgreifen von diesem Theaterraum, diesem geschützten Raum, wo gearbeitet wird. Wie ist das bei dir beim Schreiben? Wie kann man sich das vorstellen? Also wenn du so zurückdenkst, wie dieses Buch entstanden ist, unser Deutschlandmärchen, hattest du da auch so eine Art geschützten Raum, den du betreten hast? Hast du den Text schon, ist der öffentlich weiter verarbeitet worden oder wie hast du an dem Buch gearbeitet? Also vielleicht so ein
sehr
bisschen,
unterschiedlich.
Ja.
Es waren sehr unterschiedliche Orte, aber auch sehr unterschiedliche Begegnungen. Genauso war es auch in dem Text, nichts war einbetoniert und alles hat mit der Zeit eine ganz andere Form genommen. Die literarische Form, die wurde geändert. Aus langen Kapiteln habe ich ganz kurze Theaterszenen gemacht. Aus einem ganz langen Gebet habe ich eine Fünfzeile gemacht. Und die letzte Phase, da war ich ja in Ägäis auf dem Hügel und habe mich dort eingeschlossen und bei mir lief auch 24 Stunden die Musik. Und für mich hat die Musik sowieso eine Rolle, weil damals als Kind, da lief die Musik in der Kneipe und so hat für mich auch die Literatur angefangen. Ich wollte zu diesen Melodien die passenden Texte schreiben. Ich wollte hier Liedtexte schreiben, wusste ja gar nicht, was überhaupt Literatur ist. Und deshalb heute, ich habe damals keine Klamotten mitgenommen, sondern ein Koffer voll CDs, Kassetten und LPs.
Zum Schreiben in Ägäis.
In Ägäis.
Ja.
Das ist ein ganz altes Haus von meinen Großeltern. Das habe ich letztens von meiner Tante und von meinem Onkel geschenkt bekommen,
Ach, toll.
Das Haus auf diesem Hügel.
Ach, schön.
Und da kann ich mich zurückziehen und an den Texten arbeiten. Und das Besondere ist, das hört sich ein bisschen blöd an, auch ein bisschen so spirituell. Das Haus hat seine eigenen Stimmen. Und mit diesen Stimmen zu kommunizieren, Gespräche führen, streiten, das alles, diese ganzen Reibungen, auch emotional, bewegt mich sehr. Und diese Stille. Also man hört jedes Laub, jedes Staubkorn, also hat ein Geräusch. Das merkt man erst, wenn man da oben auf dem Hügel ist. Und das tut mir gut. Ich weiß nicht, war das die richtige Antwort auf deine Frage?
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, es ist sowieso interessant, wenn Texte entstehen, gibt es ja oft so eine Art Startpunkt für einen Text.
Mhm.
Manchmal ist es eine Szene, manchmal ist es ein Gedanke oder der erste Satz. Das ist ja bei jedem Autor, jeder Autorin unterschiedlich. Mhm. Ich weiß noch, dass ich ja Teile deiner Texte zuerst auf Facebook gelesen habe und dann mit so Fotos aus deiner Familie. Und dann hast du gesagt, ja, du schreibst eh an was Längerem. Das sind nur so kleine Auszüge und so weiter. Und da hast du mir auch mal gesagt, aber vielleicht habe ich das auch falsch in Erinnerung, dass du auch angefangen hast, diese Texte aufzuschreiben, die Geschichten von deiner Mutter oder diese Gespräche, um so Familiengeschichte aufzuschreiben für die nächste Generation. Ist das, oder habe ich mir das falsch gemerkt?
Nee, es sollte ein Dokument für meine Kinder sein,
ja, okay,
damit
doch,
die auch so einen Einblick bekommen, wie ihre Großeltern hier in Deutschland mit ihrer Geschichte angefangen haben. Und was unsere Zusammenarbeit angeht, du wolltest ja aus meinen Facebook-Postings oder irgendwie aus diesen Collagen ein Buch zusammenstellen. Und damals war ja die Rede, Nicola, wir warten ab. Und dann kamen die ersten drei Monologe, die ich für die kurdischen Frauen im Essener Theater geschrieben habe. Und diese Monologe, also die haben mir einfach das Gefühl gegeben, da kann ich anknüpfen. Also diese Sprache, diese Dynamik passt. Und so habe ich die Geschichte ausgebaut und dir, glaube ich, damals die ersten 20 Seiten geschickt. Als es dir dann auch gefallen hat, war das natürlich für mich wieder mal so ein Motiv, eine Motivation, weiter daran zu arbeiten. Ich hätte es so oder so geschrieben, aber ob es so schnell passiert wäre, das weiß ich nicht.
Ja, naja, also ich fand schon auch interessant diesen Ansatz, dass du sagst, du hast ja mit deiner Mutter auch viel geredet dann wahrscheinlich für die Recherche. Also das Buch enthält einfach sehr viel persönliche, autobiografische Szenen, die natürlich verarbeitet sind und verdichtet und so weiter. Deine Mutter war dann auch bei der Premiere in Köln. Das ist jetzt, kommt einem schon so historisch vor, ne? 2022 im November erschien das Buch und die Premiere war in Köln im Literaturhaus. Deine Mutter war anwesend, deine Familie sowieso, deine Frau, Cousinen, glaube ich, also sehr nette Menschen. Und weißt du noch, was deine Mutter gesagt hat damals, als das Buch dann da war? Und es handelt ja schon von ihr auch oder von Frauen wie ihr, wenn man so möchte.
Das war die erste, also das war die Buchpremiere im Literaturhaus Köln. Ulrich Noller hat den Abend moderiert und Mutter saß ganz vorne in der ersten Reihe. Und ich weiß noch, wie sie immer wieder so genickt hatte. Lustiger wurde es ganz zum Schluss, als die Leute zu ihr gingen. Da hat sie gesagt, so teuer ist das Buch, 25 Euro. Warum habt ihr das alle gekauft? Also sie hat vielleicht auch unbewusst Antipropaganda gemacht. Ich weiß aber, Nicola, ich habe nicht die Erwartung, dass sie mir jetzt auf die Schultern klopft und sagt, Jürgen, du hast es prima gemacht. Aber ich spüre, dass sie glücklich und auch ein bisschen stolz ist. Also sie ist damit sehr einverstanden.
Ja, du hast mir mal gesagt, sie wäre so die bekannteste Mutter in Nettetal.
Ja.
Also das ist der Ort, an dem du geboren wurdest und wo du immer noch lebst mit deiner Familie.
Ja, ich bekomme ab und zu mal über WhatsApp oder SMS so Fotos zugeschickt von irgendwelchen Leuten, die ich gar nicht kenne. Die sehen meine Mutter auf der Fußgängerzone in Nettetal-Lobberich, machen mit ihr ein Selfie und schicken es mir. Und das kommt natürlich auch ins Archiv. Und die ganzen Rückmeldungen von Leserinnen, ob es jetzt E-Mail ist oder Briefe, es sind gerade, glaube ich, über 150 Briefe, die ich bekommen habe. Und alle wollen, dass ich die Mutter grüße. Ich denke, das ist für uns alle eine ganz neue Erfahrung war, aber auch eine ganz schöne emotionale Reise. Deshalb habe ich mir auch jetzt gesagt, also die Einstellung habe ich jetzt seit Monaten, die Gäste oder das Publikum auf den Veranstaltungen sehe ich nicht mehr nur als Gäste, sondern auch so eine Art Kumpels. Also mit denen führen wir Gespräche, wir reden über Emotionen, wir reden über unsere Geschichte. Und da merke ich ja, wie die Leute Lust darauf haben oder wie die hungrig darauf sind. Jeder möchte was erzählen. Und dass unser Deutschlandmärchen diesen Raum schafft, das macht mich natürlich auch glücklich.
Da funktioniert der Titel dann auch auf einmal noch in eine ganz andere Richtung, wenn man das jetzt so hört, was du erzählst, weil der Titel ist ja ein sehr, sag ich mal, großer sprechender Titel, knüpft an ne, Deutschlandmärchen von Heinrich Heine, dann mit diesem Wort unser ist es gleich so ein übergreifendes Wir und man fragt sich natürlich, wessen Geschichte ist das jetzt, wessen Märchen, wenn man das Buch liest. Hört man den Sohn sprechen, man hört den Sohn mit der Stimme der Mutter sprechen, man hört die Großmutter sprechen und man hört sogar am Ende des Textes, das ist ja eine meiner liebsten Stellen, die Eidechsen und die Steine sprechen, beziehungsweise die Mutter hört mit dem Ohr des Sohnes die Stimmen der Natur. Also das ist, jetzt habe ich gerade den Faden verloren, ich war bei den Stimmen und bei der Mutter, was soll ich denn jetzt eigentlich sagen? Du meinst, muss man das vielleicht doch schneiden? Oh Mann, ich hatte so eine gute Idee! Ich wollte doch dahin führen! Oh.
Das kann man zusammenschneiden.
Ja, ja, nee, wir lassen das drin natürlich, weil das ist lustig für die Leute. Ja, ach genau, ich war doch bei ihr, ich weiß es wieder. Unser Deutschlandmärchen, so mein Gehirn funktioniert noch. Unser. Ja, und dann merkt man irgendwann, dass das Unser nicht nur irgendwie dieses interne Unser einer Familie ist, sondern, der Bogen war zu groß für meinen Kopf gerade, sondern er meint sozusagen alle, die in Deutschland leben und dann die Leser und Leserinnen, da gibt es ja auch wieder verschiedene, dann gibt es die, die Gastarbeitererfahrung haben, Einwanderererfahrung, dann gibt es die, die das nicht haben, die schon länger in Deutschland leben, die haben irgendwann mal diese Erfahrung gehabt. So. Und dann passiert Folgendes, die Leute, die Einwanderererfahrung haben, schreiben teilweise mir dann und sagen, ja, wir wussten schon davon, was Dünscher da aufschreibt, aber Dünscher Abi hat endlich mal euch das erzählt. Gut, ja. Das so. Und die Deutschen, die, oder diejenigen, die hier sozusagen ewig schon leben und lange keine Einwandererfahrung hatten, die sagen dann, ja, und fühlen sich dann auf einmal Teil einer Familiengeschichte, weil sie so nah dran geführt werden an dieses Deutschlandmärchen und sie akzeptieren auf einmal, ja klar, die Gastarbeitergeschichten sind Teil von unserem gemeinsamen Deutschland. Und das finde ich so irre an diesem Titel. Und was du jetzt erzählt hast, geht ja nochmal weiter.
Ja, der erste Entwurf war ja das Deutschlandmärchen meiner Mutter. Und dann hatte ich den Gedanken, so können wir das Buch nicht nennen, weil es ist auch ein Zeitdokument, eine Geschichte Deutschlands. Und die zweite Idee war, wo wir in einer Zeit leben, wo sich so viele ausgegrenzt fühlen, dachte ich, das Wort unser ist passender. Und es ist eine Einladung, ein Vorschlag. Leute, wir machen heute Abend so eine Party, wir wollen darüber sprechen. Wollt ihr dazukommen? Fühlt ihr euch überhaupt wohl? Und da gibt es in Österreich, da war ich in Feldkirch zum Beispiel, da kam eine Dame zu mir an und erzählte mir, dass sie 30 Jahre lang am Markt Äpfel verkauft hat und so das Studium ihrer Töchter ja, ermöglicht hat. Und dann war ich in Graz und nach der Lesung kamen die Studentinnen, die einen arabischen und türkischen Hintergrund haben, und die sagten mir, hey Abi, du bist total cool, du hast endlich das gesagt, was wir immer von unseren Eltern hören. Und das,
also
ist,
wollten, ne? Also,
das ist eine Freude, eine, auch eine Ehre, aber auch eine kleine Belastung schon. Man fühlt sich ein bisschen verantwortlich und überlegt nochmal, ob man alles richtig wiedergegeben hat. Aber diese ganze Konstellation, liebe Nicola, macht mich glücklich und ich habe das Gefühl, Auch in kommender Zeit wird das Buch immer wieder ja, neue Geschichten berühren und neue Leserinnen finden, weil wir hatten einfach das Glück, die Mundpropaganda. Also jeder hat das Buch weiterempfohlen. Und so bleibt man, glaube ich, auch als Autor. Oder sagen wir mal, nehmen wir den Autor in den Hintergrund. Der Text viel besser haften. Und das ist das Beste, was einem Autor, einer Autorin passieren kann, wenn der Text hängen bleibt.
Ja, wir hatten natürlich auch das große Glück, dass das Buch nominiert war dann für den Preis der Leipziger Buchmesse 2023. Und dass dann auch der Preis an das Buch und dich ging. Und ich habe heute auch nochmal darüber nachgedacht, wie wir da saßen und bei der Preisverleihung. Wir wussten ja gar nicht, dass dein Buch den Preis bekommen würde. Hast du den Moment noch öfter vor deinen Augen Revue passieren lassen, wie du dann auf die Bühne bist und diese wahnsinnige Rede über die Nudeln im Schrank gehalten hast, die dann ja auch eine Art wichtiges literarisches Bild wurden in vielen Texten über dich dann, ne? Dieses Bild von den Nudeln im Schrank. Also, erinnerst du das manchmal noch so?
Ich habe nachher sehr viele Nudeln zugeschickt bekommen.
Ja.
Also an diese zwei Tage kann ich mich nicht mehr ganz genau erinnern, Nicola. Ich weiß nur noch, wie ich dir oder einer Pressedame, einem Presseherrn hinterhergelaufen bin. Ich wurde von einem Wagen in den nächsten geschleppt. Und diese ganzen Gespräche, Gesichter, an die kann ich mich nicht ganz genau merken. Aber was natürlich auch eine ganz große Freude war, die Nominierung für den Preis, der Preis und auch mit wunderbaren Kolleginnen nominiert zu sein. Das spielt ja auch eine ganz große Rolle. Und jeder von diesen Kolleginnen hätte den Preis verdient. Aber die Jury hat sich für unser Deutschlandmärchen entschieden. Und auch da gab es ja diesen Schrei, einer von uns hat es geschafft. Darüber werde ich in Zukunft, glaube ich, noch länger überlegen müssen. Aber was ist das Gefühl, einer von uns? Und dann stelle ich mir natürlich auch die Frage, zu wem gehöre ich, wer bin ich? Aber darüber können wir vielleicht nach einem Jahr nochmal einen Podcast aufnehmen.
Ja, das ist ja auch nochmal ein ganz, ganz anderes, riesiges Thema. Ich wollte dich nur ganz kurz noch fragen, weil das auch immer in allen Texten über dich, also man kann wirklich ja über dich wahnsinnig, man kann sehr viele Interviews mit dir hören, lesen, sehen. Du hast sehr viel Auskunft gegeben über dein Schreiben, über dein Leben, auch als Verleger, muss man auch ja erwähnen. Du bist ein mittlerweile doch recht wichtiger Verleger für zeitgenössische Lyrik in Deutschland, Elif Verlag. Da erscheinen auch deine eigenen Gedichtbände, die auch sehr erfolgreich sind. Mit dem Peter-Huchel-Preis ist deine Lyrik ausgezeichnet worden. Jetzt kommt noch dazu der Else-Lasker-Schüler-Preis. Also herzlichen Glückwunsch wirklich zu den tollen Erfolgen auch für diese Texte. Also es ist ja nicht nur das Deutschlandmärchen. Aber was ich nochmal fragen wollte, ist diese Arbeit als Gabelstapelfahrer, die sozusagen bisher, also sagen wir bis 2022 wahrscheinlich dein Leben finanziert hat. Mit der hast du jetzt aufgehört, soweit ich weiß. Vermisst du das teilweise oder denkst du, das war jetzt eine Phase und jetzt haben wir eine andere Phase? Wie denkst du darüber nach? Weil es hat ja dir auch, glaube ich, einen besonderen Zugang zu, also du hattest ja einen Schreibtisch stehen in diesem Gabelstapler, in diesem Lager, das sieht man auch in einer Dokumentation und man hat dich da auch als Schreibenden akzeptiert. Also das fand ich auch eigentlich immer einen ganz besonderen Ort, unabhängig jetzt von diesem Malocha-Klischee, will ich jetzt mal sagen.
Ja, eine Woche vor der Leipziger Buchmesse hat mir meine Chefin geschrieben, Dinja, ab heute bist du freigestellt. Wenn wir den Film zurückspulen, in der zweiten Woche schon, das fing vor 6 Jahren an, da hat sie mir ein Angebot gemacht, ob ich einen Tisch und eine Stuhl.
Stuhl.
Also im Lager haben möchte. Ja. Da war ein Tisch und ein Stuhl, aber das war für einen Computer gedacht. Und als ich dann Ja gesagt habe, habe ich eine Woche später einen Schreibtisch und einen Drehstuhl bekommen. Und ich konnte beim Warten auf die LKWs auch an meinen Texten arbeiten. Wie gesagt, sie hat mich eine Woche vor der Leipziger Buchmesse freigestellt und hat mir auch geschrieben, Dinja, du wirst den Preis bekommen. Das ist, so ist die Sonja. Und nach der, aber wir haben ja die letzten 12 Monate keine Produkte mehr bekommen. Die wurden ja in der Ukraine hergestellt. Und damals war schon die Frage, bleibt die Firma oder wird sie geschlossen? Und nach der Leipziger Buchmesse hat mir die Sonja wieder geschrieben, Dinja, bis zum 30. September läuft dein Vertrag noch, aber bis dahin brauchst du gar nicht zu kommen. Du bist freigestellt, genieße deinen Erfolg, aber im Oktober wird die Firma geschlossen. Mhm. Der Unterschied ist, ich hatte nicht die Zeit, darüber nachzudenken, ob ich das Lager, ob ich diese Arbeit vermisse. Aber eine Sache beschäftigt mich, Nicola. Als ich in diesem Lager tätig war, habe ich immer an die andere Seite gedacht. Wie muss ich oder wie kann ich diese Texte vermitteln? Wie werden diese Texte ankommen? Ob es jetzt Prosa oder Lyrik oder Essay war. Jetzt aber in diesem Prozess gab es auch eine Unschuld. Und manchmal habe ich schon die Angst, dass mir diese Unschuld weggenommen wurde. Also dieses Träumen oder dieses Fantasieren oder diese ganzen Einbildungen. Wie du weißt, ich bin seit Monaten auf der Reise und hatte überhaupt nicht die Möglichkeit, die Zeit, mich emotional mich damit zu befassen, diesen Prozess durchzuführen. Aber nach dem 30. Juni werde ich wieder Ruhe haben, dann endet die Lesereise und ich glaube, es wird ein neuer Prozess beginnen. Auch das muss ich ja nochmal verarbeiten.
Wie viele Termine hattest du? 120, 130, also, ist ja, irre. Also ja. Das muss man auch nochmal vielleicht erwähnen, weil du hattest ja wirklich keine Pause.
Es fing ja mit dem, es fing mit meinem Prinz, ich bin das Ghetto ja. an und wie du weißt, die letzten Lesungen mit Prinz, mein Prinz, ich bin das Ghetto, Lesungen, da hatte ich den Roman schon, auch in der Tasche und habe einige Kapitel daraus gelesen. Ja, und Anfang November 2022 hatten wir die Buchpremiere in Köln. Also das ging alles so ineinander. Und ich habe diese Reise genossen. Ich genieße es. Ich genieße die Bühne. Ich genieße den Austausch mit dem Publikum. Aber es ist was anderes. Ab und zu habe ich auch das Gefühl, so langsam wird der Körper auch müde. Aber ja, die Kondition, die ich im Theater zu eigen gemacht habe, hilft mir, glaube ich, gerade durchzuhalten oder jeden Abend frisch auf der Bühne zu erscheinen. Ja, im Sommer 2024 werde ich mal, ja,
durchatmen
und das nochmal durch den Kopf gehen lassen. Ich weiß nicht, was da rauskommt. Ja. Es kann sein, dass ich nächstes Jahr eine andere Arbeit ausübe. Es kann auch sein, dass ich sage, ich mache jetzt ein Jahr lang nichts mehr. Wichtig ist, ich bin Vater von 2 Kindern und ich muss funktionieren. Also das darf man nie vergessen. Mhm. Und mal schauen. Ich bin aber, oder ich habe immer den Glauben, es kommt immer was Neues und man soll sich auch mal überraschen lassen. Ich habe keine Pläne, aber was ich gerade so empfinde seit ein paar Wochen, neue Geschichten, neue Charaktere blühen auf. Ich tue so, als ob ich sie ignorieren würde. Aber ich weiß auch, dass sie auf der anderen Seite in einem verschlossenen Raum gedeihen, ohne Sonnenlicht.
Ja.
Da werde ich mal die Türen und die Fenster öffnen. Schauen wir mal.
Ja, das ist eigentlich ein schönes Schlusswort, denn ich hatte mir noch so ein paar Rezensionszitate rausgeschrieben und da gab es diesen wirklich, fand ich, tollen Begriff von Sabine Scholl im Standard, Österreichische Tageszeitung, die dein Buch rezensiert hat. Also unser deutscher Medien sprach von einer Poetik der Erfahrung. Und das fand ich so gut getroffen, weil es beides enthält. So diese das Nachdenken über das Leben und die veränderten Bedingungen, in denen man sich sozusagen als Mensch, Vater, Verleger, Lyriker, Gabelstapelfahrer, was auch immer aufhält. Und dann aber die Poetik dazu. Wie kann man das fassen? Also das ist ja wirklich ein Thema, mit dem du dich viel beschäftigst. Also wie kann ich quasi diese Erfahrungen festhalten? Genau, das fand ich war jetzt noch
gerade. Es gibt diese zwei Seiten. Ich bin ja dafür, dass die Straße auch unbedingt in meine Literatur rein muss. Also alles, was auf der Straße passiert, ich beobachte es, ich beobachte die Menschen, versuche alle, die Ente, alles Mögliche. Und dann ziehe ich mich zurück, dann habe ich noch das andere Leben. Also diese ja, gewollte Einsamkeit, also für die ich mich entschieden habe. Und da läuft ja wieder was anderes, eine ganz große ja, Kultur, Musik, Literatur. Und da versuche ich irgendwie Nina Hagen mit Udo Jürgens irgendwie zusammen in einem Duett singen zu lassen oder nehme eine Komposition mit Bach und nehme dazu die ja, Texte von Rumi und versuche das irgendwie zusammenzubringen. Und all diese Experimente also sind ein Ergebnis. Also so entstehen meine Texte. Sonst, ich meine, wenn diese Experimente, wenn diese Versuche nicht möglich wären, dann hätte ich auch an der Drehmaschine stehen bleiben können. Ich will ja auch jedes Mal was Neues lernen und experimentieren. Also dieser sichere Hafen hat mir noch nie gut getan, das weiß ich.
Ja, wir werden sehen, was dich hinführt und welche Bücher entstehen, welche Texte. Also danke erstmal für deine Zeit und das Gespräch. Und ich empfehle allen, die das jetzt hier hören, alle Bücher von dir zu lesen, die da sind, wie die kommen werden. Und ja, vielen Dank erstmal für deine Auskunft und auch die Kraft, diese wahnsinnige Lesereise zu stemmen. Das ist ja eigentlich ein komplett anderer Job als das Schreiben. Also deshalb...
Es geht weiter. Auf der Webseite von Mikrotext findet ihr all die Termine. Nicola, danke auch für deine Arbeit. Ich weiß, du bist auch ein bisschen müde. Das war für dich auch keine einfache Arbeit. Und darüber sollten wir vielleicht nochmal ein anderes Mal reden. Also nicht nur der Autor, auch die Verlegerin hat ja sehr viel Zeit und Arbeit investiert. Und dafür bin ich dir auch sehr dankbar. Danke für diese Reise.
Ja, danke, Dinja. Vielen, vielen Dank.